rote Reifen, also so farbige Reifen. Meinst du, das kommt wieder?
Oder meint ihr, es kommt wieder? Bin ich auch bald dabei, muss ich sagen.
Aber Basti, für mich hört sich das schon stark nach Midlife-Crisis an. Also.
Ja, bist du auch in Ordnung.
Ja, WM immer geil.
WM immer geil. Wie selbstbewusst Remco auch davor war. Wenn ich in Topform irgendwo hinkomme zum Zeitfahren, dann ist egal, in welcher Form Pogacar ist.
Ja, hat er auch recht, dass Pogacar das erste Mal in seinem Leben eingeholt wurde bei einem Zeitfahren.
Mit 2,5 Minuten. Aus irgendeinem Grund, keiner weiß warum, kam die UCI da drauf, dass man ja die Gänge kleiner machen könnte. So, Radioverbot. Ich denke an Powermeterverbot, wurde schon mal vorgeschlagen. Und wir denken alle gemeinsam an Sockenhöhe-Regelungen und dann wären Rennen sicherer. Ich bin gespannt, nächstes Jahr bei meiner Jagd nach meinem UCI-Punkt meinen 35er Lenker fahren darf.
Man muss die Fahrer auch nicht bei allen fragen. Also Fahrer zu fragen, ob eine Gear Restriction das richtige Mittel wäre, weiß ich nicht.
So, bitte einsteigen. Es steht mal wieder eine ganz normale Busfahrt für dich an. Wir bleiben in Ruanda und auch alle drei Busfahrer sind heute wieder mit von der Partie. Wir begleiten dich auf der Fahrt durch die WM-Woche. Also schnall dich an, lehn dich zurück und lass dich berieseln. Danke fürs Einsteigen und danke für all die Intros auf Sprachen von Landesrundfahrten der letzten Monate. Ich hatte echt wirklich wenig zu tun und will mich dafür nochmal bedanken. Mein Name ist Bastian Marx.
Mein ist Paul Voss.
Und meine Andi Stauff.
Letzte Runde, Trainingrunde, gesponsert von...
Ja, was soll ich sagen? Mittwochnachmittag bin ich zum ersten Mal lange Hose gefahren im Training, leider. Ich habe ja gar keinen Bock, aber natürlich pünktlich hier zu diesem Werbeblock. Ja, man muss jetzt mal wieder dran denken.
Ja, aber lange Hosen sind doch super. Ich bin ein großer Fan von, also alles, was dann übers Knie hinausgeht, bekanntermaßen. So Beinlänge besitze ich gar nicht mehr.
Ich schon, muss ich sagen. Ich fahre schon wesentlich lieber Kurzhosen, aber es liegt halt am allgemeinen Wetter, ne? Ich mag das Wetter einfach lieber, wenn man Kurzhosen fährt. Aber wir können jetzt hier mal im Speziellen zwei Gonzo-Hosen für die nächste Zeit empfehlen. Und ja, die decken auch so ein bisschen zwei Einsatzzwecke ab, nämlich die Essential Bib Tight Cargo, die ist jetzt sogar mit Tasche, SCM. Ich habe die Hose schon und ich muss sagen, für dieses Wetter, was jetzt kommt, ist die perfekt. Die hat nämlich kein Futter, also ist so ein bisschen dickerer Stoff, aber nicht gefüttert, komplett durchgängig, super leicht eigentlich, merkst du fast gar nicht. Das ist jetzt für dieses Herbstwetter auf jeden Fall das Go-To. Und jetzt mit Tasche, ich weiß nicht, was du reinsteckst, Andi.
Keine Ahnung, Geld? Für die Kaffeepause, damit die direkt griffbereit ist und du es nicht erst hinten aus dem Trikot rausziehen musst. Vor allem mit Reißverschluss sitzt du auch sicher. Aber ja, du hast dann auch keine Druckstellen oder so, die du mit Beinlingen hättest. Viel angenehmer, finde ich. Viel mehr Komfort und ja, dann bei dem Wetter jetzt eben auch passend, ne?
Und ich glaube, jetzt, seit wir Gonzo im Besenwagen mit dabei haben, haben sich auf jeden Fall schon einige, bekamen wir zumindest rückgemeldet, die SQLab Go Hose geholt. Und die gibt's als BibX M auch jetzt natürlich für den Winter. W steht übrigens für Frauen dann. Ja, die ist ein bisschen gefüttert im oberen Bereich. Finde ich eigentlich auch geil. Sobald es ein bisschen kälter wird, SQLab Polster sowieso mega. Und dann ist diese Hose gefüttert bis vorne am Knie, hinten am Knie nicht mehr. Und unterhalb vom Knie gar nicht mehr. Also, ja, ich weiß nicht. Wer kalte Schienbeine und kalte Waden hat, der braucht eine vollgefütterte, aber für den Rest ist die eigentlich perfekt. Die hält warm und du hast trotzdem eben so Kniekehle frei und hast dann wesentlich angenehmeres Tragegefühl.
Ja, auch da wieder, ne? Komfort, super. Und ja, das ist eigentlich dann, wenn die Dreiviertelhose ein bisschen zu kalt wird, kommt die ins Spiel, würde ich mal sagen, ne? Weil... Ja, am Oberschenkel wird ja eben bei kaltem Wetter deutlich schneller kalt als unten. Mhm. Und ja, du hast dann aber, wie du sagst, ne, eben kein zusätzliches Material noch in der Kniekehle, was halt viel angenehmer ist beim Fahren.
Jo, und wer sich jetzt eindecken muss mit Klamotten für Herbst und Winter, der kann das auf gonzo.de mit unserem Rabattcode Besenwagen tun. Gibt fette 30%, also klickt euch mal durch den Shop und schaut, was ihr so braucht. Viel Spaß damit. Wie geht's euch? Paul, was macht der lahme Flügel?
Ich habe mir jetzt schon öfters was gebrochen, leider. Und ich glaube, ich war noch nie so schnell wieder auf dem Rad. Bin jetzt schon zweimal draußen gefahren, jetzt heute Mittwoch, dann das dritte Mal. Und klar fühlt es irgendwie noch komisch an, aber es ist erstaunlich gut geht das. Also ich kann meine normale Position fahren und Aero-Position zu fahren ist sogar bequemer als normal.
Weil die Narbe nicht so spannt.
Genau, und nee, hat der gute Dirk Tenner auf jeden Fall solide Arbeit geleistet. Bin ich jetzt selber überrascht, wie mobil ich schon bin.
Ich glaube, der war wirklich auch selber ein bisschen stolz. Also es war, glaube ich, nicht so alltäglich.
Hat er gute Arbeit geleistet. Ich kriege auch schon Anfragen diesbezüglich, ob die Leute jetzt nochmal mit ihren verkorksten Schultern dahin gehen können. Provision nehmen.
Ja. Also es gibt wenig hilfsbereitere Leute als Dirk Tenner, finde ich, so in meinem Leben. Das ist wirklich, du kannst eigentlich mit allem zu dem kommen und der versucht dir zu helfen.
Das ist eine gute Eigenschaft für einen Arzt auf jeden Fall.
Definitiv.
Ja, ist auf jeden Fall gut, den auf Speed Dial zu haben. Ja. Ich bin gestern eine deiner Routen gefahren, aus Düsseldorf raus, unten Richtung den ganzen Tagebauten, ist das glaube ich, unten im Süden so. Die hieß, hast du mal bei Strava Wilmers 100er genannt oder irgendwie sowas.
Okay, bist du über die Halde gefahren gestern?
Genau. Da kann man echt gut Intervalle fahren, also bin ich nicht, aber da könnte man. Und da ist es ja krass, das ist ja wie Brandenburg da hinten. Da kannst du ja einfach stundenlang ohne Ampel fahren.
Ich muss jetzt mal nachgucken, ich habe es nicht gesehen. Ob du Terranova bist du wahrscheinlich ein Stück gefahren?
Genau, und also der Wind war natürlich aus der Hölle gestern, aber ist schon gut. Also, das muss ich jetzt nicht jeden Tag machen, aber so um ganz stupide dein Training runterzurattern, perfekt.
Andi, hast du Besenwagen gehört?
Nee.
Zum Glück.
Ich habe nur so ein bisschen, die Düsseldorf-Geschichte, die habe ich schon mitbekommen. Aber ja, da gibt es ja auch eben wenig Leute, ne? Die wurden da alle weggebaggert.
Ja. Das sieht man. Und es wurden neue Straßen gebaut für Bagger. Ja. Das sieht man auch.
Wälder auch weggebaggert, also es gibt keine Hindernisse mehr.
Tja, freut mich, Paul, dass du angekommen bist.
Ja, aber sonst so, wie geht's
dir? Im schönen Teil Deutschland. Ja. Dass sich das so erstaunt, dass da auch außerhalb der Stadt nicht so viele Ampeln gibt. Ich kann dir sogar Wege aus Köln raus zeigen, wo du vom Glauben abfällst, wie wenig Ampeln du da fahren musst.
Man muss jetzt schon mal sagen, ne? Also ist natürlich, wo ich hier lebe, in Berlin, jetzt zwischen Düsseldorf und Berlin, aber da ist schon...
Am Rand von Berlin, ja.
Ich lebe in Berlin, nicht am Rand von Berlin. Andi, also die Diskussion fangen wir jetzt ja gar nicht an. Fange ich schon gar nicht mit jemandem, der in Köln wohnt. Ist natürlich Luxus, hier wurde an Ampeln gespart, sobald du aus der Stadt irgendwie raus bist. Und das finde ich auch super. Und da muss man sich natürlich so im, gerade im Ballungsgebiet Köln, Düsseldorf, da alle zu
Ruhrpott. Ruhrgebiet, ne? Im Ruhrgebiet.
Im Ruhrgebiet. Da mögen die auf jeden Fall Ampeln, sagen wir mal so. Da gab es irgendwann, als da alle immer gebaut wurde, das ganze Straßennetz, gab es auf jeden Fall, glaube ich, eine gute Ampellobby. Und es ist schön, dann auch Bereiche zu finden, wo nicht so viele Ampeln stehen.
Ja, das ist ja, weil Köln liegt ja in Deutschland ungefähr so, wie deine Wohnsituation in Berlin ist, also am Rand, weil da kommt ja nichts mehr Richtung Westen, außer Belgien.
Ja. Das Ruhrgebiet liegt am Rand.
Deswegen ist da viel Platz dazwischen, wo man gut fahren kann. Aber ja, ist nicht so einladend. So fühle ich mich nämlich gerade auch. Ich komme nämlich jetzt gerade aus dem Urlaub wieder und habe eine fette Septemberitis mitgebracht. Also,
das kann ich mir vorstellen.
Mich jetzt hier wieder aufs Rad zu setzen, wenn ich so aus dem Fenster gucke, gerade nicht so Bock.
Du hattest jetzt auch zwei Wochen lang kein T-Shirt an, ne, glaube ich.
Nee, auch keine Hose.
Auch keine Hose.
Nee. Die Saison ist ja jetzt auch so fast vorbei, oder? Also bei dir, Paul, geht es ja jetzt so Richtung absolutes Highlight, aber ich habe so wieder das gleiche Gefühl wie vor 15 Jahren um die Jahreszeit.
Ja, bei dir ist ja auch so, du arbeitest ja auch einfach nur einen Monat und das ist jetzt auch schon wieder vorbei.
Ja.
Eigentlich so die heiße Phase. Und die Fahrer, die jetzt noch kommen, die macht man halt so, die schiebt man halt so durch. Da ist so, mal gucken, wer noch was kriegt. Also kommen wir auch gleich zur Wechselstube.
Ja, ich habe hier einen Tagesordnungspunkt aufgeschrieben, der euch sich nicht erschließt, auf jeden Fall. Habe ich letzte Woche mit einem Freund von uns geredet und da sind wir auf eine Geschichte gekommen. Lennart Klein, ich werde ja öfters mal gefragt, was ich mir noch so vornehme oder was ich so für Ziele habe mit dem Fahrrad. Oder darüber reden wir ja manchmal, ne? Und Dann habe ich, mit Lennart kam ich irgendwie auch da drauf, meint der so, ja, was willst du mal wieder irgendwie was mitfahren, irgendein Event, ein Rennen und so weiter. Ich so, nee, gar keinen Bock eigentlich. Und dann meinte ich so, hier, Vorsicht, Lennart. Ich gucke ja jeden Morgen für Besenwagen in diesen Geburtstagskalender bei Pro Cycling Stats rein, ne? Ob irgendein Gast von uns Geburtstag hatte. Und da stehen so 100 Leute immer, also genau 100 Leute sind da aufgelistet. Und so schätzungsweise die ersten 80, 90 davon haben immer UCI-Punkte. Und die letzten 10 haben eigentlich dann keinen mehr, so im Schnitt. Also es bedeutet, wenn du einen UCI-Punkt hast, stehst du safe in diesem Kalender. Und ich habe keinen UCI-Punkt. Da dachte ich mir so, ist es möglich, wäre es möglich, jetzt noch mit bald 41 irgendwie mit einer guten Organisation und guten Anfahrern irgendwo auf der Welt einen UCI-Punkt zu holen als Projekt. Und Lennart hat auch keinen. Dann haben wir uns überlegt, so, wäre das möglich? Nächstes Jahr, ich meine, trainiert grundsätzlich, trainieren tue ich ja genug. Dann vielleicht ein bisschen strukturierter, mal so 2-3 Wochen Höhe und dann mit ein paar guten, großen, bulligen Anfahrern, so vielleicht mal André fragen oder so. So eine Rundfahrt in, weiß ich nicht, Nordafrika oder so, wo dann so Embrace the World oder so immer hinfahren und dann versuchen, auf einer Etappe Dritter zu werden. Wäre eigentlich, also das wäre so ein Ziel, was ich tatsächlich noch
aber ich glaube, Dritter ist schon ein richtig krasses Ziel.
Ja, ja, also du musst, werden. Um einen Punkt zu holen, musst du Dritter auf einer Etappe werden. Es gibt 5, 3 und 1 oder 3, 2 und 1 Punkt.
Oder was?
Und, ja, Punkt zwei, ja, kann sein. Ja.
Und wie ist es bei ein Tagesrennen?
Ja, keine, also so, ich habe mich noch gar nicht so genau schlau gemacht, aber es gibt ja auf jeden Fall so Teile der Welt, da gibt es UCI-Punkte und da ist die Konkurrenz jetzt nicht so groß wie in Europa.
Aber ich würde dann tatsächlich, glaube ich, auf ein Tagesrennen gehen. Ich glaube, ja? Das ist einfacher.
Warum?
Ja, aber da gibt es ja, für mehr Platzierungen Punkte. Gibt's ja nicht.
Ach so, ja, okay. Ja, das müssen wir mal aufrecherchieren, ja.
Weil Dritter...
Ja gut, aber wenn du jetzt so einen Sprintzug hättest mit drei richtig guten Anfahrern...
Also bei einem...
Ja, aber drei Leute...
Bei einem 1.2 Eintagesrennen, wollte ich noch kurz dazwischen werfen, gibt es noch für den 10. Platz 3 Punkte.
Mhm.
Aber Basti, für mich hört sich das schon stark nach Midlife-Crisis an. Also.
Ja, aber ist ja auch in Ordnung.
Du. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas mit Krise zu tun hat. Ich habe einfach so... Ich bin einfach ziellos.
Ja,
aber genau, aber ich bin auch ziellos. Genau, ich bin auch ziellos zufrieden.
Genau, das so, ist eigentlich immer die Ursache für so eine Midlife Crisis.
Aber Andi, guck mal, also ich finde, Basti ist jetzt in so einem Lebensstatus, wo der anfängt, erwachsen zu werden. Wir haben jetzt letztes Mal das erste Mal in einem Anzug Smoking gesehen. Also oh nee, in quasi einer, ja, also Oberteil auch, was schick aussah. Weil sonst kennen wir Basti. Jeans ist ja bei Basti schon Step, so. Das kam ja auch relativ spät. Ich glaube, Midlife Crisis ist auch noch so ein paar Jahre weg.
Also, ah ja. Gut, es ist ja jetzt noch ein paar Jahre hin bis zu dem UCI-Punkt.
Ja, nee. Also, so, ich finde Rundfahrt irgendwie gut, weil da hat man mehrere Chancen. Und so, wenn ich auf erster Etappe Dritter werden würde, ich würde direkt aussteigen auch.
Du würdest feiern, ne? Du würdest dich erstmal richtig feiern.
Einfach Ziel erreicht wäre das dann.
Ja.
Ich, okay. Ich denke mal länger drüber nach, weil die Orga ist natürlich relativ groß, aber es wäre natürlich auch ein lustiges Content-Projekt, muss man sagen. Es gäbe schon lustige Geschichten.
Das können wir auf die Liste von vielen Content-Ideen des Besenwagens setzen, ja, die nie realisiert werden. Aber vielleicht...
Ich fände es auch gut für eine Wette.
Ja.
Also das, ich sag, dritter auch. Platz bei einer Etappe Rundfahrt schaffst du nicht.
Ich würde auch sagen, das ist echt schwer. Also nicht mal wegen irgendwie, also es ist gar nichts mit Talent zu tun, aber es ist einfach so, das ist schwerer, als man denkt. Man muss schwierig, also.
Du, dass das, also ich denke nicht, dass das leicht ist, ne? Ganz ehrlich.
Aber ja,
ich hab das Beste, was ich im Leben geschafft habe, war ein dritter Platz im Jedermannrennen.
Gut.
Ich kann das jetzt auf jeden Fall mal so formulieren. So, ich habe auf jeden Fall nicht als Ziel, irgendwie Ötztaler zu fahren oder was auch immer.
Doch.
So ein Quatsch. Das will Paul machen übrigens, Andi. Ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast. Mit uns zusammen.
Fahre ich auf keinen Fall mit, sage ich ja jetzt schon. Aber ich würde mal diese Faszination für dieses Event, das kann ich sowieso nicht so ganz nachvollziehen. Vielleicht könntest du mir das danach erklären.
Doch, also ich kann das schon nachvollziehen und da müssen wir, glaube ich, mal eine Sonderfolge zu machen. Ich kann euch jetzt schon verkaufen, dass wir Wilma an den Start kriegen mit Basti als Zugpferd. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, machen wir trotzdem.
Also das ist ja so die typische Evolution, ne? So, die Leute kaufen sich ein Rennrad, dann holen die sich irgendwann einen Trainer und dann fahren die in Ötztaler. Das ist immer der gleiche Ablauf.
Ja, es gibt aber auch einen anderen Karriereweg. Die Leute kaufen sich ein Rennrad und dann gehen die schwimmen und laufen.
Ich frage, was ist schlimmer?
Ja, genau. Mich hat auch letztens, ich muss abends zu Leuten mal erklären, was ich so mache. Fragen die, ob ich dann irgendwann mal Triathlon...
Schwierig, ne?
Das wird schwierig und dann fragen die, ob ich Triathlon machen würde. Und das ist so, dann stelle ich so fest, in der Allgemeinbevölkerung ist Triathlon gar nicht so schlimm, wie wir es wahrnehmen.
Und es ist relativ nah an Radfahren veranlagt, auf jeden Fall in der allgemeinen Bevölkerung.
Ja, für die ist das so, ja, mach das doch. Und dann so für uns ist es so...
Ich finde Triathlon auch nicht schlimm, also mich holt es nur nicht ab.
Nein, ich finde es auch nicht schlimm, aber das ist ja... Also ich finde den Sprung jetzt von dem, was ich jetzt mache, zu Triathlon, den finde ich schon sehr, sehr groß.
Aber es gibt einen Gravel-Triathlon demnächst.
Ich wollte gerade sagen, gibt es nicht sowas? Gravel,
von Jan Frodeno in Girona.
Dann mit so einem Crosslauf.
Den gibt es aber schon länger.
Gibt's ja,
schon,
ich weiß, aber der ist jetzt bald wieder.
Ja. Ja gut, aber das ist ja eher so eine Hobby, so eine Spaßveranstaltung. Ne? Also sowas würde ich ja noch mitmachen, das machst du ja aus Fun, da trinkst du zwischen den. Es ist was für Andi auch, weil da halten die ja an und trinken zwischendurch auch mal, glaube ich, was.
Don't drink and drive, also, Paul.
Nee, hä, die trinken was Alkoholfreies.
Ach so.
Aber die entspannen Kona. Sich quasi.
Warum soll das dann was für mich sein?
Jetzt ist bald erstmal wieder 5 Kilometer sub 20 Zeit.
Ey, Basti, das habe ich mir
die
jetzt
Krise,
auch.
Die Krise spitzt sich zu, sage ich da.
Nee, Krise gibt es, seit ich 20 bin.
Du kannst ja jetzt diese Cheat-Schuhe dann benutzen, ne? Die hat es
ja
auf
jeden
Mal
Fall
nicht.
Definitiv, genau, das ist auf jeden Fall.
Aber was, jetzt sind wir ja beide sehr nah beieinander.
Können wir
jetzt Paul als hier
Pacemaker
benutzen?
Ich habe schon gescoutet. Ich habe schon, also es gibt ja genug Strecken da am Deich, wo wir wirklich auch ohne Hindernis einfach so schön, müssen halt bloß mit dem Wind ein bisschen
arbeiten. Genau, richtig. Deich. Aber bei dir ist ja so ein Deich, der in eine Richtung geht, weil bei mir ist der Deich ist eine Kurve und da hast du immer eine Richtung Gegenwind, eine Richtung Rückenwind. Ja, ich brauche natürlich 5 Kilometer straight Rückenwind.
Ja, bei mir auf der Seite, beim Deich. Da ist auch, wenn wir
können
Glück
haben... Können wir aufhören, dieses Wort zu benutzen, das benutzt man einfach nicht. Das ist einfach nur ein scheiß Radweg am Rhein, Mann. Das ist doch kein Deich.
Nein, das ist ein Deich. Das ist ein Deich. Der ist dazu, dass das Wasser... Also
das ist wirklich ein Deich, Andi.
Ist einfach ein Deich.
Da musst du weiter in den Norden für gehen, um dieses Wort zu benutzen.
Aber wir sind ja schon viel weiter im Norden als du.
Genau. Und bei uns ist ein Deich. Und das ist auch ein Deich. Auf jeden Fall, Basti, bin ich da bei dir. Gib mir so noch ein paar Wochen, bis die Schulter stabil ist. Und dann gehen wir das Projekt an. Dann schön mit Support.
Also ich mache nochmal Herbstferien, mache ich nochmal Trainingslager, aber Fahrrad. Danach, ab November wird gelaufen.
Ja. Dann sind wir wieder der Lauf-Podcast.
Richtig.
Für eine Folge zumindest, ja.
Ich habe jetzt übrigens schon gesehen, dass Leute mit Aero-Socken laufen. Ist das ein Ding oder machen das auch nur Radfahrer?
Das sind wahrscheinlich Radfahrer, oder?
Und was ich jetzt noch gesehen habe, Aero-Socken über Beinlängen.
Wow.
Was?
Habe ich gesehen. Das ist schon hart, ne? Also da hat sich die Septemberitis bei mir auch verstärkt. Da habe ich gerade so einen Schub bekommen.
Also mittlerweile fahren ja sehr viele Leute Fahrrad. Und die um eine Meinung fragen, ist auch eines der ersten Dinge, die ich mitgebe für die kalten Jahreszeiten, dass man den Fehler nicht machen sollte. Weil du siehst automatisch, also in diesen Kreisen von den Leuten, die gerade anfangen, die denken, es ist cool, die Socken über die Beinlänge zu machen, aber es ist ja genau andersrum.
Ja, das ewige Thema, ne?
Aber da muss man halt erst den Besenwagen
rein. Der Radsport ist ständig im Wandel unterworfen.
Ja, irgendwann auch, müssen wir uns vielleicht auch öffnen.
So ein paar Sachen, sind mir aufgefallen, als ich dann da ohne Hose die Vuelta auch noch geguckt habe. Da habt ihr wahrscheinlich schon abschließend drüber geredet, aber jetzt so mit dieser Beschneidung durch Discovery, dass man jetzt wieder Werbung gucken muss, kommt man erstmal wieder in den Genuss, diese ganze Werbung zu sehen, diese Eurosport, Radsportwerbung, die so, gab es ja früher auch schon immer, ne? Und die habe ich aber jetzt ja Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Und habt ihr die Werbung auch in letzter Zeit mal gesehen, die da so läuft? Also die Whoosh-Werbung von Peter Sagan?
Ja, doch, die kenne ich.
Der hat auch ganz schön den Bauch einziehen müssen, als er da auf der Rolle saß, oder? Und die Lidl-Track-Werbung, die ist auch irgendwie ein bisschen weird. Also ist eigentlich eine Lidl-Werbung, ne? wo dann das Team so durchfährt und am Ende beißt Mats in so eine Banane rein oder einen Apfel oder so.
Mhm.
Ja. Aber hier Wandel im Radsport, als sie dann am Ende nach der letzten Etappe die Leute so gefragt haben, wie sie jetzt feiern. Bei Sepp Kuss haben sie zum Beispiel gefragt, ob es heute Abend noch ordentlich Champagner geben würde. Er meinte so, nee, vielleicht ein Bier. Immerhin hat er noch gesagt, ein Bier. Und dann Tom Pidcock, der meinte so, nee, auf keinen Fall. Ich glaube, das Einzige, was ich trinken werde, ist Cherry Juice, weil ich muss mich jetzt erholen.
Das Kühlbox-Podium hast du noch gesehen?
Nee, stark. Ja.
Das war ganz cool eigentlich. Also, finde ich, könnte man auch immer so machen.
Ja.
Bisschen bodenständiger werden.
Passt irgendwie auch zum Radsport.
Passt auch zur Vuelta.
Ich würde sagen, passt zum Radsport. Und was ich auch gut fand, noch abschließend hier, rote Reifen, also so farbige Reifen. Meinst du, das kommt wieder?
Oder meint ihr, es kommt wieder? Bin ich auch bald dabei, muss ich sagen. Also habe ich jetzt auch in letzter Zeit.
Aber die sind rot, oder? Die sind so leicht.
Doch, die Außenflanke von Jonas Rad war komplett rot.
Ich meine, so eine Phase hatten wir ja auch schon mal. Und vielleicht ist es im Radsport ja auch so, alles kommt wieder.
Was für bunte Reifen hattet ihr schon?
Na, die sind Michelin halt.
Ich auch.
Ich hatte auf jeden Fall so Contis mit einer gelben Lauffläche.
Okay.
Und so orange gab es auch mal, die Paris-Roubaix-Reifen von Conti. Schlauchreifen waren das noch.
Also ich bin da muss ich sagen, bin ich sehr konservativ, schwarz.
Dich hätte ich jetzt so eingeschätzt, dass du immer früher auf jeden Fall so Full-Kit und dann auch noch die passenden Reifen.
Ja, aber früher...
Pass auf, da habe ich eine gute Geschichte zu.
Genau, aber früher war das ja auch so, wie mit so vielen anderen Dingen, wie mit diesen No-Con-Zügen, weißt du? Also die Schaltzüge, die ja eigentlich gar nichts gebracht haben, aber das war irgendwie so ein Flex, ey, ich habe Kohle.
Aber die
das
hatten so, zusätzlich
Rolex. Ich sagen, die waren für mich immer zu teuer.
Das ist das wie heute.
Also das muss man vielleicht Leuten...
Rolex tragen, so.
Das muss man vielleicht Leuten kurz erklären, weil es definitiv viele Hörer geben wird, denen No-Con-Züge absolut gar nichts sagen.
Oder
also
Züge.
Es ist so ein... Züge, ja. Das war so ein 2000er-Trend. Früher hat man ja geschaltet mit so Drahtzügen, wo es noch keine Elektroschaltung gab. Und gebremst hat man auch mit Drahtzügen. Genau, wo es noch keinen Öldruck gab. Und dann gab es mal den Trend, dass man da nicht mehr so gummierte Zughüllen hatte, wo dieser Drahtzug drin verlief, sondern man hatte so Perlen. Ja, es waren wie so Perlen, wie man so Ketten auch draus macht, keine Ahnung. Und die hat man dann da drauf gefädelt und es war kurzzeitig mal voll der Hype. No-Con-Züge hieß das dann.
Sagen wir mal, es waren so flexible Metallhüllen, also Perlen
ja, und Ketten. Aber es waren schon einzelne Teile, oder?
Nee, das stimmt nicht. Das waren keine flexiblen Metallhüllen, sondern es war eine Plastikhülle und über die Plastikhülle, die war flexibel, die Plastikhülle, und die Plastikhülle hast du so Metalldinger rübergeschoben.
Die waren das eher, ne?
Aber so genau, einzelne,
so
ne?
Genau, aber die waren an sich nicht flexibel, sondern die hatten halt so eine Kugel, also quasi so ein Gelenk da drin.
Meinst du, das könnte man so als Kette tragen heutzutage so?
Perlen, ja. Klar, safe.
Ja, es gab das ja auch zum Teil, gab es das ja auch irgendwie so als Schmuck.
Was?
Also konntest du so als, ja, also so in so Tuning, auf so Tuning-Seiten konntest du das irgendwie kaufen als okay, da, so Armband.
Auf Tuning-Seiten war ich auch nie.
Tuning-Seiten, ja, das gab's auch. Das war so geil.
Aber ich will nochmal kurz zurückkommen zu den Reifen, weil das war früher auch so flex, den Reifen, den du erwähnt hast, mit dieser orangenen Lauffläche von Conti oder halt eben so Michelin, das war so, wenn man so den Extra-Taler hatte. Weil die günstigen, die waren halt trotzdem immer black. So. Und das war so ein bisschen,
echt?
Früher war ja auch so nass-trocken-Reifen, bei Michelin war glaube ich, auch so.
Ja.
Gab es da so einen nassen und einen trockenen Reifen. Und früher dachte man ja auch immer noch, dass Profil im Reifen, beim Straßenreifen, Grip bringt.
Wenn es nass ist vor allem, ja.
Genau. Und das ist quasi das Aquaplaning verhindert, weil das macht natürlich nichts, das ist einfach nur Psychologie.
Ja.
Ja.
Passt auf, klein Fonsi, so mit 17, selbe Größe wie jetzt, aber halt mit 17, bei Stengerbike Aschaffenburg runtergesetzte Michelin Team Edition Reifen. Mein erstes Fahrradkit, was ich mir so geholt habe, Profi-Kit früher, war komplett Saeco, Hose und Trikot. Und ich hatte dann die waren auch runtergesetzt, Michelin Team Edition Saeco Reifen. Die waren einfach Gold und Rot. Mega geil. Ja. Von Michelin gab es von, die hatten dann, weiß ich nicht, 3-4 Teams oder so haben die ausgerüstet und da gab es von jedem Team eine farbige Reifen-Edition. Ja, und jetzt habe ich das in letzter Zeit wieder ein paar Mal eigentlich eher so im Gravel gesehen und da hat es mir sehr gut gefallen. So komplett lila oder so gibt's.
Ja, aber bei einigen Herstellern ist das die Reifenmischung. Es gab es ja im Cross früher auch, so hast du diesen grünen Michelin-Reifen und sowas.
Ja.
Genau, also es ist.
Stimmt, ja, also Vittoria mit den grünen Streifen gab es auch, ne?
Ja. Unsere Freunde von Schwalbe haben ja mal extra irgendwie für, weiß ich nicht wen, Kanschlarer oder was, weiße Reifen gemacht, ne?
Habe ich noch im Keller. Also wer die haben will, kann sich gerne melden.
Schick mal.
Noch ein Satz. Wer willst du haben, Andi?
Ja, schick mal.
Boah, ja.
Nee, Mann. Nee, nee.
Also, weiße Reifen aus Pinarello, das wäre schon.
Nee, nee. Also, aber wenn dann auch also schon ganz schwarze.
Nur wenn du es fährst.
Ja. Aber vielleicht auf meinem Citybike oder so?
Nee, 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 nee. Also, okay, wenn er irgendwann bei einer Besenwagenausfahrt kommt, Andi Stauf mit All-White-Reifen.
Ja, dann müsste man ja auch irgendwie weiße Felgen oder so haben. Das macht es ja nicht so ein. Oder?
Du kannst ja die goldenen Felgen holen, die wir letztens bei uns hier im Gruppenchat hatten. Aber da gehen wir doch nicht drauf ein. Also, lass uns mal rübergehen zum aktuellen Transfergeschehen und was sonst da draußen rumgeht. Die UCI baut Scheiße.
Genau, immer. Also Andi, du warst jetzt zwei Wochen im Urlaub, aber du musst ja trotzdem irgendwie was mitbekommen haben. Bist ja seit gestern zurück. Was hast du schon so mitbekommen?
Boah, noch nicht so viel, ehrlich gesagt. Also eigentlich erst heute Morgen, seit ihr die ganzen Pressemitteilungen in den Chat reingeknallt habt.
Aber eure Agentur, das wirst du ja wahrscheinlich auch vorher schon mitbekommen haben, hat den Vuelta 5. und weißen Trikot-Gewinner verschachert.
Naja, aber das hat Andi auch erst heute Morgen mitbekommen, weil ich glaube, Fabian für ihn das Internet in Italien ausgestellt hat. Und,
nee, das habe ich ja schon viel früher, also am 1. August wusste ich das ja schon.
Okay.
Dass der dahin wechselt. Ja, das war schon länger in der Mache auf jeden Fall. Und
sag kurz, um wen es geht. Ist der Name nicht gefallen.
Matthew Riquitello, also die
aber da
Amerikaner, also er selber sagt Riquitello. Ich glaube, die Italiener würden Riquitello sagen. Riquitello.
Aber da jetzt kurze Frage. Wenn du sagst, du wusstest am 1. August schon davon, die World war jetzt aber gerade. Ist da mal in so einem, also ich weiß nicht, ob es da schon geschrieben wurde, du musst auch nur so weit beantworten, wie du es irgendwie kannst. Hat sich da die Summe nochmal etwas verändert oder war im Nachhinein so, okay, man musste da vielleicht eventuell nochmal in ein Gespräch gehen?
Bei uns ist ja generell so, dass wir eh super Verträge immer für die Fahrer aushandeln. Die sind eigentlich immer überbezahlt.
Das heißt, jetzt passt.
Nein, tatsächlich hat Matt im Vertrag auch schon Steigerungsmöglichkeiten drin. Auch über die nächsten Jahre dann. Und glaube ich, das passt alles ganz gut, weil sowohl wir haben ihm das schon im Vorfeld zugetraut, aber auch das neue Team hat ihn natürlich geholt, um ja ihn bei großen Rundfahrten einzusetzen in Zukunft. Vielleicht nicht immer als Kapitän natürlich, aber ja, einfach mal gucken, wie weit er sich da noch entwickeln kann. Ich meine, jetzt der 5. Platz da, der war schon sehr, sehr gut. Wenn man sich die letzte Woche von ihm angeguckt hat, dann habe ich ihm auch schon gesagt, ich glaube, für dich müssen wir noch eine längere Rundfahrt finden, die ein bisschen mehr Etappen noch hinten raus hat. Ja, glaube ich, jetzt ein guter Zeitpunkt für ihn, nach ein paar Jahren jetzt das Team zu wechseln, neues Umfeld zu haben, vielleicht noch ein paar neue Reize zu bekommen. Hat schon immer sehr akribisch und professionell gearbeitet, auch als junger Fahrer. Und ja, da einfach nochmal so ein bisschen anderes Umfeld zu bekommen, kann dann ja natürlich auch nochmal richtig zünden und ihn nochmal weiterbringen. Und das erhoffen wir uns natürlich jetzt alle davon.
Ist das Team auf ihn zugegangen? Wird er da schon so jetzt als Rundfahrtshoffnung gesehen auch? Gab es viele Interessenten? Das ist ja schon, also es ist ja ein super interessanter Fahrertyp.
Ja, ich glaube, der hat in den letzten Jahren immer mal wieder gezeigt, dass er bei längeren Rundfahrten gut ist. Ich glaube, seine erste große Rundfahrt, da wird er auch in der letzten Woche im Zeitfahren noch 10. oder 11. beim Bergzeitfahren. Ich glaube, es war beim Giro. Letztes Jahr auch schon 5. gewesen bei der Tour de Suisse. Also war jetzt schon ein Fahrer, den viele auf der Liste hatten. Und ja, da musste man eher auch eingrenzen, ne? die Option, die er hatte.
Welchen Wechsel gab es noch, Basti? Du meintest, es gab so zwei relevante?
Es gab grundsätzlich jetzt nicht einen speziellen Wechsel, aber vor ein, zwei Wochen hat Total Energies Fahrer verlängert oder neu dazu geholt. Und Total Energies war ja so ein bisschen in Jeopardy, ob die überhaupt nächstes Jahr noch weitermachen. Ich weiß nicht, ob da irgendjemand von euch jetzt nochmal weitere Informationen zu hat. Ich hatte nur gelesen, dass Total wohl jetzt bei beiden Teams als Sponsor bleiben soll. Gleichzeitig gibt es noch Akea. Ich weiß nicht, wie da die Lage ist. Weiß jemand was von euch? Also diese zwei Teams waren auf jeden Fall zusätzlich zu diesem Lotto-Intermarché-Merger, der auch immer noch irgendwie nicht komplett offiziell ist, in Gefahr, nächstes Jahr nicht mehr zu existieren.
Ja, also einen genauen Stand von Akea weiß ich jetzt nicht. Das Letzte, was ich da gehört habe, war eigentlich, dass die schon noch darum kämpfen, das Team aufrechtzuerhalten. Aber ja, jetzt haben wir heute den 24. September. Ich glaube, zum gewissen Zeitpunkt, genauen Zeitpunkt weiß ich nicht mehr, wurden die Fahrer freigestellt. Ja, wie der aktuelle Stand ist, kann ich leider nicht sagen. Wäre toll, wenn das auf jeden Fall weitergehen würde. Ist ja eine große Organisation, ne, mit Nachwuchsteams, Frauenteam und der Männermannschaft eben. Also wenn die ihren Betrieb einstellen müssen, stehen natürlich mit einem Schlag sehr viele Rennfahrer auf der Straße plus das ganze Personal. Also wenn es vielleicht in einem kleineren Umfang weitergeht. Ne, ich weiß jetzt nicht, ob das Team den World Tour Status unbedingt braucht, zum Beispiel. Ich glaube, die haben ihr französisches Rennprogramm plus die internationalen Rennen, die man als Pro-Team auch noch fahren würde, denke ich, wären auf jeden Fall auch gut für die Mannschaft. Gerade in der Konstellation, wie der Kader da gerade aussieht. Also ja, wollen wir mal hoffen, dass es klappt. Man hat auch noch nicht viel gehört von Abgängen. So, ich meine, Kevin Wackler, der wird schon länger irgendwie gehandelt, dass er in eine größere oder in eine andere Mannschaft wechselt. Ansonsten hat man natürlich noch Arnaud Démare, wo man sich fragen muss, fährt er dann noch weiter oder hört er dann vielleicht auf? Ansonsten so Mozzato, der vor ein, zwei Jahren mal bei der Flandern-Rundfahrt ganz vorne mit dabei war, geht zu Tudor. Ansonsten hat man auch nicht so viel gehört, ne, dass die jetzt irgendwo anders hingehen. Also kann ja vielleicht sein, dass es noch irgendwie in einem kleineren Umfang weitergeht, das Team.
Also die würden auch absteigen.
Ja.
Time will tell.
Ja, wir könnten natürlich jetzt eine genaue Folge über das Auf- und Abstiegssystem machen, die wir schon lange vorbereitet haben, aber da Intermarché und Lotto immer noch nicht genau geklärt ist, ob es davon ein Team jetzt nicht mehr weiter gibt. Oder gibt es da jetzt mal irgendwie ein offizielles Press-Release oder irgendwas? Nee, ne?
Ein offizielles Statement gibt es nicht. Also nach wie vor der Stand, dass die Teams zusammengehen. Aber wie das genau aussehen wird, da gibt es noch keine offiziellen Meldungen zu. Aber dass die zusammengehen, ist eigentlich ziemlich sicher. Macht natürlich dann unten wieder einen Platz frei, ne? Also
genau, die Randinfo wäre, dass das ist aber auch nicht offiziell bestätigt, dass man auf der Lizenz von Lotto weitermacht. Das würde bedeuten, das Team Intermarché würde seine Lizenz nicht verlängern. Die wären im Moment 18. im Auf- und Abstiegssystem, würde bedeuten, dass Stand jetzt Uno X auf den 18. Platz nachrückt, was der letzte Platz einer World Tour Lizenz ist. Und Uno X hat im Moment eine PKT-Lizenz, also für die sieht es grundsätzlich gut aus, nächstes Jahr, wenn sie wollen, eine World Tour Lizenz beantragen zu können.
Da bin ich mir gar nicht sicher, wie da die Regularien genau sind, ob die automatisch verlieren oder ob die in der Lage dazu wären, die zu verkaufen. Also früher wurden diese Lizenzen ja auch gehandelt. Da bin ich mir gerade gar nicht sicher, wie das wäre, ob da jetzt nicht der Betreiber vom Team Intermarché, wenn der sich nicht komplett auflöst, vielleicht noch dazu in der Lage wäre, diese Lizenz eben zu verkaufen. Wobei er eigentlich.
Aber es dürfte ja auch nicht möglich sein, an jemand anderes zu verkaufen, als jemanden, der dazu berechtigt ist im Auf- und Abstiegssystem, oder?
Also früher konntest du ja einfach auch aus dem Nichts kommen und diese Lizenzen kaufen. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt,
also wenn jetzt
Cararoal
auf Lizenz Platz 25.
Ich glaube, das wäre jetzt so ein bisschen der Punkt, um die Lizenz zu bekommen, müsstest du die ja jetzt irgendwann beantragen. Und um die zu beantragen, musst du ja eine gewisse Anzahl von Fahrern etc. vorlegen, plus eine Sicherheit bei der Bank etc. Und
Das könnte man natürlich alles machen und dann erst hinterher wieder auflösen, weiß ich nicht, wie da so der Plan ist. Und ob Lizenzen überhaupt noch gehandelt werden können, das weiß ich zum Beispiel gerade auch nicht.
Das ist echt eine gute Frage.
Oder logisch wäre natürlich einfach zu sagen, okay, wenn einer der ersten 18 Teams keine Lizenz löst oder lösen will, kann ja auch sein, dann rückt automatisch jemand nach.
Mhm.
Aber ist ja nicht immer alles logisch und sinnhaft, was die UCI so macht.
Was die UCI
kommen wir auch gleich.
Das ist doch schon direkt die Überleitung eigentlich, oder? Oder wollen wir erstmal die WM besprechen? Wollen wir erstmal den großen ersten Moment der WM besprechen?
Dass Pogacar das erste Mal in seinem Leben eingeholt wurde bei einem Zeitfahren.
Mit zweieinhalb Minuten Abstand. Minuten. Also ich will jetzt hier nicht Malen Reusser die Butter vom Brot nehmen. Es war auch ein schöner erster Moment der WM. Wunderbare Saison gekrönt mit dem Elite-Titel im Frauenzeitfahren in Kigali. Aber ja, krassere Geschichte ist, dass Remco Evenepoel Tadej Pogacar im WM Elite-Zeitfahren der Männer tatsächlich am Ende überholt hat. Mit 2,5 Minuten Abstand auf eine Strecke von 50 Minuten. Das sind 5%, also damit hätte keiner gerechnet. Ich weiß nicht, ob Pogacar damit gerechnet hat.
Gab es eigentlich da schon eine Aussage von Pogi dazu? Nee, ne? Also ich habe jetzt irgendwie nichts so richtig
gelesen. Es gab schon ein Statement. Also er hat halt Evenepoel gratuliert, hat gesagt, es wäre beeindruckend, wie gut er in dieser Disziplin ist. Und es hat ihm, hat er auch gesagt, es hat ihm natürlich jetzt nicht geschmeckt, aber meinte halt auch, Straßenrennen ist nochmal ein neues Spiel.
Ja gut, das kann schon sein. Ich meine, dass Remco da der Großfavorit ist, das war eigentlich auch, glaube ich, allen klar vorher. Aber wie du sagst, ne, 2,5 Minuten auf 50 Minuten, das ist schon eine krasse Nummer. Deswegen habe ich mich gefragt, ne, ob irgendwie Pogacar, ich weiß nicht, wie weit der jetzt im Vorfeld zum Beispiel angereist ist, mit wie viel Konzentration er da das Zeitfahren auf jeden Fall in Angriff genommen hat. Vielleicht dann auch mit dem Klima vor Ort nicht so zurechtkommt, weil ich fand auch in den anderen Rennen bisher, in den Zeitfahren, waren die Abstände schon teilweise echt groß. Ne? Also das ging dann bei der U23 ja auch, war fast um die eine Minute vom Sieger zum Zweiten zum Beispiel. Mhm. Okay, vielleicht jetzt da auch Söderqvist noch so ein bisschen Sonderfall. Aber so die ersten 10, da war dann schon die Abstände auch relativ schnell, relativ groß. Ne? Also würde mich echt mal so interessieren, wie sich das auswirkt. Ne? Wie lange bist du vorher da? Ich meine, ne, ist auch ein bisschen in der Höhe. Klar, so der Jahreszeitpunkt ist natürlich auch immer schwierig, gerade in den Nachwuchsklassen da hinten raus nochmal so zu pieken, weil vor allem, glaube ich, sich das so ein bisschen verändert hat. Ne? Früher war die WM ja schon immer so noch ein großes Highlight, wo viele das ganze Jahr über hingearbeitet haben. Mittlerweile verschiebt sich der Fokus, glaube ich, so ein bisschen mehr Richtung Saisonstart, ne, weil auch die Verträge für Devo-Mannschaften etc. Jetzt eigentlich zur WM eigentlich schon alle durch sind. Ne. So die meisten Teams halten sich irgendwie einen Platz frei, falls da jetzt nochmal irgendwas passiert, was keiner so kommen gesehen hat, aber eigentlich ist das jetzt auch schon alles durch und dann ist natürlich für so junge Fahrer extrem schwierig, zweimal im Jahr oder dreimal im Jahr zu pieken. Ne. Eigentlich also dreimal im Jahr für so einen jungen Fahrer finde ich fast unmöglich, aber kann natürlich auch einfach sein, dass die Gegebenheiten vor Ort in Ruanda für viele einfach schwieriger sind, sich da anzupassen, als wenn jetzt so ein Zeitfahren, WM-Zeitfahren in der Schweiz oder sonst wo stattfindet. Ne?
Auf jeden Fall.
Kurz nur zu Pogacar, was ich da halt interessant finde, ist, weil er vorher gesagt hat, dass die WM in ja liegen könnte, ne? So mit den Gegebenheiten, mit dass es bergig ist. Und er war ja vorher in Kanada, ist da die Rennen gefahren. Und ich weiß nicht, also wie er sich im Detail vorbereitet hat, wissen wir nicht. Aber ich glaube, um halt Evenepoel in so einem Tag zu schlagen, musst du halt also all the way gehen. Ne? Also musst du eigentlich aus der Tour raus, anfangen, dich darauf zu konzentrieren. Und ich weiß nicht, wie viel Fokus da am Ende wirklich darauf gesetzt wurde und wie viel er vielleicht auch dachte, dass er durch sein übermäßiges Talent halt auch regulieren kann. Aber ich glaube nicht, dass er die hundertprozentige Präzision da an den Tag gelegt hat, wie jetzt einen Evenepoel.
Ja, weil er ja auch, er hat es ja auch selber gesagt.
Ne? Ja, gut, aber
dass er halt durch war nach der Tour. Also er hat ja definitiv eine unbestimmte Zeit, weiß ja keiner, gebraucht, um erstmal wieder irgendwie so klarzukommen, sich zu erholen und Spaß am Radfahren zu finden. Und wie viel von dieser Zeit dann auf sehr strukturierte, genaue Vorbereitung gegangen ist, ist halt fragwürdig. Und wie du schon sagst, Paul, Einteiler war schon definitiv nicht auf dem Niveau von Remco.
Ich weiß nicht, ob er sich um 2,5 Minuten verbessert, wenn er sich da komplett drauf fokussiert. Ne?
Genau.
Ja. Also da, ne, wie gesagt, also ich ne, mit diesen krassen Leistungsunterschieden, da kann man natürlich den Siegern überhaupt nichts absprechen, ne? Weil im Gegenteil, also dass die sich da auf den Punkt an die Bedingungen da so angepasst und vorbereitet haben, das ist natürlich eine Riesenleistung. Ja, und wenn man sich die Saison von Pogacar mal anguckt, also es ist eh krass, dass er nochmal da jetzt an den Start geht mit Ambitionen. So, er hat ein komplettes Frühjahr hingelegt, dann die Tour, und dann jetzt eben, wie gesagt, das dritte Highlight, zum dritten Mal irgendwie eine Topform anstreben. Vor allem hat er auch die letzten Jahre eigentlich immer von Anfang bis Ende Vollgas gegeben. Ist sowieso die Frage, wie lange man sowas aufrechterhalten kann, ne? Also alt ist er jetzt noch nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch 5 Jahre so weitergeht, solche Dinger hinzulegen. Vor allem, wenn du dich entscheiden musst, ne, also, oder beides machst, also Klassiker fahren und dann die Grand Tours. Also das Jahr davor hat er die Klassiker nicht gemacht, aber ein Giro. Ne? Also ist ja auch nicht so, dass er dann mal so halbe Sachen macht. Naja, auf jeden Fall denke ich, dass das Rennen am Sonntag dann schon anders laufen kann und wird. Und dass er da natürlich, da kann man natürlich auch viel mehr kompensieren als jetzt in so einem Zeitfahren. Ne? Gerade die Strecke da ist ja auch ein anspruchsvoller Parcours und ja, ich meine, abgesehen davon ist für mich Pogacar, auch wenn er jetzt immer vorne mit dabei ist, auch kein Zeitfahrspezialist.
Absolut. Nee, das hat ja auch irgendwo jemand geschrieben, dass der ist halt ein Bergfahrer, der auch gut Zeit fahren kann, und Evenepoel ist halt ein Zeitfahrspezialist, der auch ganz okay ist bei Rundfahrten. Also, ich finde auch trotzdem krass, wie Evenepoel berghoch an dem vorbeigefahren ist. Das war schon, also so fährt Evenepoel mal seinen Leuten vorbei, die Zehnter werden, weißt du, ich meine? Also ohne jetzt, das ist auch ein super Ergebnis, aber das war halt immer noch Pogacar, ne?
Ich meine, das Geilste war doch, wie selbstbewusst Remco auch davor war, dass er einfach auch so ein Interview schon gegeben hatte und meinte so, wenn ich in Topform irgendwo hinkomme zum Zeitfahren, dann ist egal, in welcher Form Pogacar ist.
Ja, hat er auch recht. Was ich da allerdings interessant finde, wenn man jetzt auch an Olympia denkt, klar, der Kurs ist wesentlich schwerer, aber du hast jetzt natürlich auch gesehen, so ein Ian van Wilder ist halt mit jetzt Dritter. Ich glaube, das war jetzt auch sehr überraschend. Eine Sekunde schneller noch als Pogacar. Noch sehr junge Rennfahrer. Die Belgier haben da auch irgendwie ein starkes Team. Ich bin gespannt, was die beim Straßenrennen machen können, ob wir da eventuell nochmal wieder sowas sehen, wie halt, ja, jetzt bei Olympia. Und ich meine, Evenepoel war ja auch schon mal Straßenweltmeister. Und von daher, also ich glaube so, für Poggi wird es, nach dem, was man jetzt irgendwie gesehen hat, ich glaube schwerer, weil ich fand jetzt seine Verfassung da berghoch, das sah jetzt nicht so gut aus. Klar, ist am Ende von einem Zeitfahren, was ihn sehr geschlaucht hat, und ist jetzt noch mal eine Woche, wo er sich irgendwie akklimatisieren kann, all diese Dinge. Nichtsdestotrotz war es jetzt nicht so, dass man sagt, ey, der hat da richtig einen hingelegt, ne? Und
also am meisten,
ja, Moment mal kurz, der wird ja immer noch Vierter, ne?
So. Ja, aber
ich würde schon fast drauf wetten, der saß nach der Tour nicht einmal um Zeitfahrrad.
Ja, also wenn das, ja, das stimmt nicht, weil es gab Bilder von ihm auf dem Zeitfahrrad, aber das wäre dann überhaupt das Zeitfahren in Angriff zu nehmen, und der hatte schon das Ziel, gut zu fahren, ne? Der ist es nicht hingefahren, um sich da warm zu fahren für die Straßen.
Gut, eine Sekunde hätte er eine Medaille gehabt, ne? Also ist ja auch.
Ja.
Für den hat sich ja
nicht unambitioniert, das Ergebnis auch, ne?
Aber wir reden auch immer über Pogacar.
Ja,
also,
okay.
Ja, also das ist halt, ich glaube, der hat für sich selber auch einen anderen Anspruch, als Dritter zu werden. Das wissen wir mittlerweile auch aus seinen ganzen Interviews und so. Ist ja jetzt auch egal, aber ich ich wollte damit einfach nur sagen, dass ich halt auch finde, dass die Belgier oder Evenepoel auch für Straßenrennen schon auch echt valide Chancen haben. So. Und dass für Pogacar jetzt nicht so ein einfaches Ding wird. Also ich glaube, so wie letztes Jahr, ich hoffe es natürlich einfach auch, wären es ja losgefahren, 70 Kilometer vom Ziel, 80, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er ganz lange alleine gefahren, dass das nicht der Fall sein wird. Ja.
Also naja. Am meisten gefreut hat es mich wirklich für Ilan van Wilder, dass der das mit einer Sekunde diese Medaille holt, weil für den ist das einfach ein Riesenerfolg. Und wie du schon sagst, Paul, ich glaube, die Belgier werden auf jeden Fall auch richtig Radau machen am Sonntag.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von...
So, heute auch mal wieder Sally dabei, mit im Besenwagen, Andi frisch aus dem Urlaub zurück, gib Erfahrungsbericht.
Ja, es hat mich mal wieder begeistert, wie einfach das geht, mit Sally sich da so ein Datenpaket auf die eSIM-Karte dann zu ziehen. Das ist mit der App wirklich super einfach und ja, egal ob man jetzt im Urlaub war, so wie ich, oder in Urlaub fährt, Geschäftsreise macht, irgendwie unterwegs ist, du kannst damit dir die verschiedenen Pakete aussuchen, hast damit deine Kosten im Griff, wirst nicht immer wieder mit E-Mails, mit SMS bombardiert von deinem Provider, wieder ein neues Paket. So hast du halt einfach die volle Kontrolle darüber, bist nicht auf irgendwelche Hotel-WLANs angewiesen, kannst streamen, Radrennen gucken, was auch immer du machen willst. Und man muss halt auch vorher nicht sonst alles runterladen, ne? Wenn du sagst, okay, ich fahre in Urlaub und packe mir jetzt alles auf mein mobiles Gerät, da ist das schnell mal voll und so hat man auch viel mehr Platz für Fotos, Videos, irgendwelche Erinnerungen, die man aufzeichnen will. Und wie gesagt, alles super easy mit der App. Mit uns gibt es über sally.com/besenwagen 15% Rabatt. Und es gibt, wie gesagt, Pakete in verschiedenen Größen. Ich glaube, ab 3 GB fängt es an. Es geht hoch bis 30. Easy. Man kann auch immer wieder upgraden, wenn man es dann möchte. Und ab dem 10 GB Paket gibt es außerdem auch einen Monat NordVPN mit dazu. Man hat also auch direkt ein VPN-Netzwerk dabei und kann eben, wenn man im Ausland ist, auf die Inhalte, die man so in Deutschland abonniert hat, zugreifen. Also checkt's mal aus, sally.com/besenwagen, da gibt's auch nochmal alle Infos und wie gesagt, 15% Rabatt auf alle Pakete.
Ich bin sehr gespannt. Im Frauenrennen wird's auf jeden Fall wieder spannend. Van Abreng und Vollering werden Zweite und Dritte im WM-Zeitfahren. Wie die das wieder untereinander ausmachen, das ist einer der größten Spannungspunkte im Frauenrennen. Mal sehen, was wird Team Niederlande für eine Taktik an den Start bringen? Werden sie sich wieder gegenseitig hinterherfahren? Zumindest ist Marianne Voss jetzt schon mal raus. Also eine dritte Leaderin weniger. Wobei, Mischa Bredewold gibt es noch, die ist auch ziemlich gut drauf dieses Jahr. Ah ja, und Lorena Wiebes, naja gut, Lorena Wiebes wird wahrscheinlich, das wird ein bisschen zu schwer für die.
Ja, egal, WM immer geil.
WM immer geil, auf jeden Fall. Und natürlich könnt ihr tippen, schon länger angekündigt, letztes Wattbüro des Jahres. Ich muss ein paar Sachen dazu erklären. Also Wattbüro ist freigeschaltet, es ist jetzt nicht mehr so viel Zeit bis zum Rennen, es kann bis Rennstart, glaube ich, immer oder... Ja, oder kurz vor Rennstart kann getippt werden. Donnerstagabend hört ihr das. Samstag und Sonntag sind die Rennen. Ja, die Startlisten sind noch nicht komplett. Das bedeutet, wir haben jetzt einfach da alle Fahrerinnen und Fahrer, die es gibt, eingepflegt. Wenn ihr auf jemanden tippt, der nicht mitfährt, Pech. Also ihr müsst dann schon selber gucken, vielleicht nochmal kurz vorm Rennen, wer ist hier genau am Start und dann euren Tipp abgeben. Platz 1, 2 und 3 werden jeweils getippt und wenn es mehrere, also mehr als drei Leute gibt, die das Top-Ergebnis haben, dann losen wir. Es gibt drei Preise jeweils und wenn das halt nun jetzt mal eben zum Beispiel im Männerrennen Pogacar, Remco und Pidcock sind, und ihr habt das getippt und das haben 100 Leute getippt, dann werden aus diesen 100 Leuten drei Leute gelost. Im Männerrennen gibt es Preise von Schwalbe und im Frauenrennen gibt es Preise von Gonzo. Also, wenn jemand was Spezielles braucht, dann gebt euch Mühe. Alles nochmal als Insta-Story, zumindest den Link, wo getippt wird. Viel Spaß. Letztes Mal dieses Jahr.
Top. Die Wette gilt. Jetzt rüber zu UCI, weil ich habe ein bisschen Zeitdruck. Und wir müssen jetzt noch ein Thema besprechen, was
ein bisschen länger
interessant
geht.
Ist.
Ja.
Ja, genau, was man auf jeden Fall ausweiten kann. Ne?
Ja, was uns auf jeden Fall auch mega interessiert und euch da draußen wahrscheinlich auch und ihr werdet es wahrscheinlich auch mitbekommen haben, es gibt auch mehrere Ebenen in diesem Thema, nicht nur diese jetzt. Wir haben es vor Monaten schon einmal berichtet, die UCI hat out of nowhere neue Regeln für erstmal, glaube ich, definiert die Saison 26, die jetzt schon bald ist. Unter diese Regel fielen Lenkerbreiten, die ganz seltsame Abmessungen hatten. Also um das nochmal zusammenzufassen, die Lenker müssen außen 40 cm breit sein und die Shifter dürfen innen maximal, minimal 32 cm auseinanderstehen, also die Enden der Shifter. Und das hatte wohl vorher keiner ausprobiert, weil das wird relativ schwierig mit modernen Lenkerabmessungen. Es gab auf jeden Fall einen Shitstorm. Dazu, nächste Regel war, und um die soll es jetzt gehen, also es gab auch noch Felgenhöhen, da gab es auch einen Shitstorm von diversen Herstellern, die sollten nämlich maximal 60 mm hoch sein, es gibt einige Hersteller, die höhere haben. Und das, worum es jetzt geht, sind Übersetzungsbeschränkungen. Aus irgendeinem Grund, keiner weiß warum, kam die UCI da drauf, dass man ja die Gänge kleiner machen könnte und dann wären Rennen sicherer.
Ja, also die ganzen, muss man ja dazu sagen, ne, diese ganzen neuen Regelungen sind alle mit dem Hintergrund, dass man für mehr Sicherheit bei den Radrennen sorgen will.
Die sind aber alle, um das zu präzisieren, nicht aus irgendwelchen Tests oder wissenschaftlichen Erhebungen entstanden, sondern weil sich irgendwelche Leute, von denen man nicht genau weiß, wer sie sind, zusammengesetzt haben und mal so ein bisschen gebrainstormt haben, was man denn theoretisch machen könnte. Und das halten wir nicht nur für Quatsch, das meiste, sondern auch Fahrer und vor allem Hersteller. Bei dieser Übersetzungsbeschränkung hätte es nämlich jetzt bei dieser Regel, die ja eine maximale Übersetzung von 54.11 vorschrieb, was aber auch eine Abrolllänge, also so eine Radumdrehungsabrolllänge von irgendwie 10,14 Meter oder so war das, glaube ich, ne? Darauf war es irgendwie definiert. Also man hätte das auch testen müssen und es wurde ein Testevent ausgeschrieben, wo das Ganze eben ausprobiert werden sollte und das war Guangxi. Kommt das jetzt noch? Ja, ne? Mhm. Oder war schon? Mhm. Kommt noch. Guangxi kommt noch. also jetzt nochmal weitere Präzisierung. 54.11 gibt es bei Shimano aktuell, bei SRAM, aber halt nicht. SRAM hat einen 10er. Profis fahren oft 54.10 oder noch größer.
Bei Campagnolo gibt es auch 11, falls das noch jemand,
ja,
das was, noch jemand
was
benutzt.
Was, oder was auch, ist das? Hab ich schon,
gibt vielleicht ja noch einen nicht. Anderen Hersteller. Gibt es noch diese Rotor-Schaltgruppe oder so?
Oder gibt es
ja,
noch
Techno oder so? Techno, ja, aber ja, jetzt, also was jetzt im Rad drin gefahren wird gerade,
ja.
Bei den meisten Teams sind die beiden, ja.
Ich glaube, ein Team fährt noch Kampfer. Also für SRAM und SRAM gesponserte Teams und Fahrer hätte das bedeutet, man hätte irgendwie pfuschen müssen und den Zehner rausprogrammieren oder irgendwie mechanisch beschränken hinten am Schaltwerk, was dann aber auch bedeutet hätte, die hätten nicht mehr 12 Gänge, sondern nur noch 11, also nicht mehr die maximale Übersetzungsabstufung. Und es war schon so ein bisschen weird zu dem Zeitpunkt, dass das halt dann quasi so an einem Hersteller bemessen wird, zu dem Zeitpunkt Shimano, ohne eine Erklärung dazu. Dass kleinere Gänge ein Rennen sicherer machen, bezweifle ich sowieso. Aber SRAM muss man jetzt gar nicht erwähnen an der Stelle, aber ist ja auch hier Partner bei uns und wir fahren das alle und sind ziemlich überzeugt davon, hat sich natürlich gedacht, was soll das? Und dann nach Formulierung mehrerer Argumente letzte Woche eine Klage gegen die UCI eingereicht. Vor einem Wettbewerbsausschuss, einem europäischen, also belgischen in dem Moment.
Man muss dazu sagen, nachdem man auch mehrfach versucht hat, mit der UCI da in Dialog zu treten. Ne?
Ja, genau.
Das ist ja so ein typisches Ding, dass man versucht, mit denen zu reden, aber nicht weit kommt. Kommen wir auch später noch dazu.
Also ich glaube, das läuft auch oft so, dass dann einfach sich keiner zuständig fühlt oder man die zuständige Person überhaupt nicht erreicht oder ausfindig machen kann. Ja, also ich versuche das mal kurz zusammenzufassen. Ich finde schon, dass SRAM da absolut im Recht ist, weil speziell deren Produkt gefleckt wird, das Ganze ohne Evidenz, dass es irgendeine höhere Sicherheit mit sich bringen würde. Und alleine schon die Bekanntmachung davon auch den Ruf von Firma und Produkt schädigt, weil natürlich irgendwie jetzt so ein gewisser Zweifel entsteht. Ist das noch erlaubt im Rennen zukünftig? Es gibt jetzt ein Testevent, keinerlei Info über was passiert oder was wird überhaupt getestet oder gemessen oder woran wird jetzt irgendwie ein Outcome?
Ja, vor allem dieses Rennen als Testevent dafür auszuwählen. Ich meine, der Radsport konzentriert sich ja schon sehr in Europa beziehungsweise auf europäischen Straßen und das jetzt auf einem letztendlich anderen Kontinent auszuprobieren, ob diese, ne, was man damit erreichen will mit diesen ganzen Änderungen, ist ja eigentlich eine Reduktion der Geschwindigkeiten. Ob das dann in diesem anderen Umfeld, ne, genauso funktioniert, wie es hier in Europa funktionieren würde zum Beispiel.
Ja, und
das ist ja auch wieder, also man hat eigentlich immer mit jeder Regeländerung einfach einen Haufen Fragen, die auftauchen und nicht beantwortet werden. Und das ist ja auch genau das, was nicht nur jetzt die Hersteller bemängeln, sondern eben auch Fahrervereinigungen, Vereinigungen der Teams, von denen sie übrigens auch,
was ist jetzt?
Auch eine Anfrage an die UCI rausgegangen ist, ne, eben endlich mal was Handfestes zu tun für die Sicherheit der Fahrer. Und natürlich auch mal endlich transparent zu arbeiten. Wie kommen diese Entscheidungen zustande? Ne? Eben genau das, was du gerade gesagt hast oder was die Hersteller da teilweise bemängeln, dass einfach so irgendwo von irgendwem, keiner weiß wann, wer, wo, wie, Entscheidungen getroffen werden, Regeln beschlossen werden und danach auch erstmal schweigen. So, ne? Und
keinerlei Chance.
Da gibt es auf jeden Fall mehrere Stakeholder, die da gerade.
Ich kann da auch aus Herstellerperspektive von Rose aus einen kurzen Einblick geben. Uns betreffen Lenkerbreiten in Zukunft. Kann sich jetzt jeder mal selbst ausrechnen, was das bedeutet. da gab es auch ganz, ganz lange keine Antwort. Und lustigerweise gab es heute Morgen, beziehungsweise gestern Nachmittag, eine E-Mail von der UCI. Nun endlich, nach Monaten der Nachfrage. Und leider habe ich keine genaue Antwort für euch, aber es heißt, speaking of handlebars, the UCI Management Committee met yesterday and this hot topic was revisited. All details will be communicated in the next days. Also, Leute, vielleicht nächste Woche, aber in the next days bei der UCI kann auch gerne mal in 2 Monaten heißen. Aber auch dazu wird es dann wohl ein Statement geben. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob ich nächstes Jahr bei meiner Jagd nach meinem UCI-Punkt meinen 35er Lenker fahren darf.
Also man muss ja dazu sagen, dass also für die meisten, die hier zuhören, hat es ja gar keine Relevanz. Ne? Also ich glaube, wir haben hier die wenigsten Lizenzfahrer.
Genau, es werden in UCI-Rennen gelten diese Regeln, wenn du mit einer Lizenz bei UCI-Rennen teilnimmst.
Trotzdem alle anderen dürfen weiterhin den geilen Scheiß fahren.
Genau, trotzdem hat SRAM natürlich mit der Klage oder mit dem Argument recht, dass das natürlich das Display von Topsport und der absoluten Spitze der Evolution von Technik im Radsport.
Kleiner Spoiler. Und es gibt nämlich noch einen anderen, also der andere Hersteller, den wir hier genannt haben, den die meisten anderen Profiteams fahren, soll nämlich auch so ein Zehner in der Schublade liegen haben. Also eigentlich geht, wie gesagt, die Entwicklung halt schon dahin. Man fährt
da
ja auch,
glaube ich, in auch
den seltensten Fällen, vielleicht bergab oder so mal, diese volle Übersetzung. Mhm. Ja, also der Trend ist ja sogar eigentlich noch zu größeren Kettenblättern auch, um eine gerade Kettenlinie zu fahren und dann eben hinten, was weiß ich, dann 13, 14, 15 oder was. Ne?
Ja, lass mich kurz den Gedanken zu Ende bringen. Also das Topsport ist natürlich das Display für die besten Produkte und wenn dein Produkt als Hersteller da nicht verwendet werden darf, gibt das natürlich beim Kunden, bei jedem Kunden weltweit, der irgendwie auch, wenn der nur 20er Schnitt fährt im Training, ein schlechtes Image. Und ja, wir haben uns natürlich auch Gedanken gemacht, sollte diese Regelung, und da hat SRAM sich natürlich auch Gedanken gemacht, speziell diese Firma treffen. Und da kann man eigentlich sagen, nein, weil die Konkurrenz ist auch, also da muss man sagen, SRAM hat da wahrscheinlich schon einen technischen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz. Aber die Konkurrenz hatte das auch vor. Also ja, Shimano ist auch davon betroffen. Und ich denke, dass sie diese Klage auch unterstützen werden.
Ja, also was dabei immer das Frustrierende ist, ja jetzt egal für wen, ist eigentlich so, ne, diese intransparente Vorgehensweise. Und man fragt sich ja jedes Mal, also wie kommen die jetzt darauf? So, man hat irgendwie das Gefühl, die Beteiligten werden dazu gar nicht befragt oder offensichtlich finden solche Befragungen ja statt. Ne? Man gab es ja.
Es wird zumindest
gesagt. Man hat in einem Press Release von der UCI ein Statement dazu abgegeben, dass man halt irgendwie eine Umfrage unter Fahrern dazu gemacht hätte. Und also wir arbeiten jetzt zum Beispiel bei uns mit circa 50 Fahrerinnen und Fahrern zusammen. Da sind natürlich nicht alle im oberen Profibereich unterwegs, aber ich habe noch von keinem von denen gehört, dass die gesagt haben, wir wollen weniger Übersetzungen fahren.
Oder wir wurden von der UCI kontaktiert und sollten einen Fragebogen ausfüllen.
Ja, vor allem auch die CPA, die da jetzt noch öfter genannt wird und ja auch aktuell noch so die offizielle Organisation ist, die die Fahrer vertritt, hat auch gar nicht diesen Rückhalt unter den Fahrern. Also man war noch vor einem Jahr ungefähr dabei, eine neue Gewerkschaft zu gründen, weil man eben das Gefühl hatte, die CPA vertritt einen eben nicht so recht. Ich glaube, das wurde zwischenzeitlich wieder auf Eis gelegt, aber unter den Fahrern, glaube ich, herrscht da auf jeden Fall nicht so Einigkeit. Was, glaube ich, allen am Herzen liegt, ist eben schon mehr Sicherheit. Aber man muss da wirklich dran zweifeln, dass wirklich diese Übersetzungsbeschränkung, Lenkerbreiten, dass das wirklich wesentlich dazu beiträgt, was eigentlich allen klar ist, aber irgendwie auch durch Untersuchungen anders ausgelegt werden will, würde ich jetzt mal behaupten. Das sind halt wirklich Streckenabsicherung etc. Wir haben hier schon oft drüber gesprochen. Da muss man natürlich die Veranstalter mehr in die Verantwortung nehmen. Das sind aber diejenigen, mit denen die UCI Geld verdient. Also da kann man ja auch fragen, ob man da so wirklich hinterher ist. Aber ja, man fragt sich einfach immer, wer diese Entscheidung trifft und warum. Ne? Das sind so die beiden Fragen. Und das ist, glaube ich, für alle Beteiligten ein Mysterium. Und wäre auf jeden Fall schön, wenn diese Klage mal wirklich durchkommt, weil bisher bei weniger, sag ich mal, großen Hebeln, die da angelegt wurden bei der UCI, hat man das ja dann doch meistens irgendwie ausgesessen und dann ein paar Jahre später vielleicht wieder zurückgezogen. Also gab es schon mehrere Regeln, die mal so eine Zeit lang da waren und wieder verschwunden sind.
Ja, die UCI setzt auf jeden Fall die falschen Prioritäten, also beim Thema Sicherheit auf jeden Fall. Und versucht da, also da, es hat, wir haben es schon so oft gesagt, ich habe es vorhin auch gesagt hier, immer diese Schuld zu schieben, dass die Fahrer irgendwas falsch machen, also die müssen rücksichtsvoller fahren oder die Hersteller jetzt in dem Fall müssen ihre Sachen anpassen, aber halt es wird selten considered, wie du schon sagst, dass halt Zielgeraden richtig sind, dass halt allgemein Road Safety irgendwie nochmal anders definiert wird, ja, all solche Dinge stehen ja immer so an zweiter, dritter Stelle und das ist halt echt einfach unglaublich nervig. Und ich hoffe auch, dass die hart gepunkt werden jetzt mal von Zwerm und wer auch immer noch sich der Klage anschließt, um vielleicht auch gerade finanziell mal gehittet zu werden, weil ich glaube, einfach mit dem Ding, ey, kann, ja, nee, das könnt ihr jetzt so nicht machen und dann suchen sie sich halt das, den nächsten Scheiß, aber dass sie einfach mal anfangen, bei sich da ein bisschen aufzuräumen, weil auch dieser Lapetien, der halt einfach auch die UCI nur genutzt hat, was nicht geklappt hat, um IOC-Präsident zu werden, also der oberste Chef des Olympischen Komitees eigentlich, und die Kandidatur ist halt gescheitert, das ist halt einfach alles so lächerlich und ja, auch, ich meine, im Bereich Gravel, wir sind kein Gravel-Podcast, aber da gibt es so viele offene Fragen und da geht die UCI gerade auch noch mit dem Klingelbeutel rum, sammelt überall Geld rein, vernachlässigt aber komplett irgendwie das Thema Sicherheit auf allen Ebenen und ich bin da mittlerweile einfach so angepisst, dass ich einfach jetzt hoffe, dass da wirklich Swam stabil bleibt und quasi für uns alle, die in dem Bereich unterwegs sind, jetzt da mal so eine Linie zieht, die auch der UCI hoffentlich auch mal finanziell wehtut, weil das war schon, wie du meintest, Andi, alle sind irgendwie mal drum herum gegangen, haben die Klagen beiseite gelegt oder es gab keine Konsequenzen, aber jetzt irgendwann ist es halt dann auch mal
an so einem Punkt. Tatsächlich ist ja so dieser Punkt der schon aktuell eintretenden Rufschädigung auf dem Markt ein Punkt, wo du auch Schadensersatz geltend machen könntest. Und ich denke mal, dass RAM sich da ein Anwaltsteam auch zusammensucht, was zumindest meine Rechtsschutzversicherung nicht abdecken würde. Mal gucken. es gab ja schon eine weirde History auch an seltsamen Vorschlägen und Regelungen auch, ne? Wie Andi auch schon gesagt hat. Also glücklicherweise wurde ja nicht alles umgesetzt. Also ich denke an halt, beziehungsweise in manchen Rennen ist das so, Radioverbot. Ich denke an Powermeterverbot, wurde schon mal vorgeschlagen. Und wir denken alle gemeinsam an Sockenhöhe-Regelungen, die wirklich, also, ja, naja, gut.
Das Problem ist halt, dass die da manchmal so agieren wie ein Mann in den USA, einfach so nach Gefühl und nicht mehr irgendwie Evidence oder Science proved. Und das ist halt so.
Ja, oder alles so, wie es 1980 oder 1990 war, weil da war alles besser.
Ja, und das ist halt einfach auch so dieses Ding, man wirft irgendwas rein, macht das dann mal und dann kommen halt Leute, die sagen, ja, nee, das bringt nichts, schlagen auch Zahlen vor und ist einfach komplett irrelevant. Das ist egal, was sie sagen. Die können Studien dazu machen, das ist irrelevant, weil wir haben das Gefühl, das könnte was machen. Und manchmal, muss auch ehrlich sein, man muss die Fahrer auch nicht bei allen fragen. Also Fahrer zu fragen, ob eine Gear Restriction das richtige Mittel wäre, weiß ich nicht. Also das ist halt ein Gefühl, was die dann haben und vermitteln, sondern halt, das ist in dem Fall muss man wirklich gucken, was bringt was und was bringt was nicht so. Und dann kann man ja auch Sachen auslesen, sowohl SRAM als auch Shimano, könntest du rein theoretisch sogar Daten auslesen, weil jeder Schaltkörper speichert es auch, wie viele Schaltvorgänge du hast und welche Gänge nutzt du eigentlich. Und da würde wahrscheinlich auch dabei rauskommen, dass man gar nicht so oft auf diesem Zehner, der jetzt verboten wird, gefahren wird, dass der nicht das Problem ist von den Geschwindigkeiten. So, und das ist halt, ja. Aber komm.
Wir halten euch auf dem Laufenden.
Genau. Ich muss los.
Ja, gut. Ich bleib dran bei den Lenkerbreiten und so weiter. Vielleicht kann ich auch irgendwann nochmal eine Info geben, warum das relevant wird. Und ja, wir hören uns nächste Woche. Spielt fleißig Wattbüro, guckt fleißig WM. Da machen wir nächste Woche große Übersicht. Viel Spaß und bis bald.
Genau, bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.